Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch meine Lieblingsbücher des jetzt schon fast vergangenen Jahres 2021 vor. Lieblingsbücher klingt immer so ein bisschen sehr nett. Es sind im Grunde genommen drei Titel, die mich in diesem Jahr bis jetzt am meisten beeindruckt haben. Das ist zum ersten der Roman von Kopetzky, Monschau. Der beschreibt einen der letzten größeren Pockenausbrüche vor rund 60 Jahren bei uns in der Eifel. Das ist sicherlich für manchen gar nicht präsent oder war es auch nie. Der Roman ist aber ein ganz spannendes Zeitporträt, erzählt von den Rissen in der da wohlgeordneten ländlichen Gemeinschaft, zeigt aber auch die Brüche auf, die sich aus der NS-Zeit und Nachkriegszeit immer noch in der Lebensrealität der Leute widerspiegeln. Das ist also kein Epidemie-Krimi oder Thriller oder Beschreibung, obwohl er halt auch mit einer Virusform zu tun hat. Es ist im besten Sinne Unterhaltung, wenn man sich darauf einlassen kann. Es ist vielleicht ein bisschen betulicher Autorenstil, aber es ist wirklich ein sehr spannendes Zeitporträt der 60er Jahre. Das zweite Buch, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass sowas überhaupt möglich war, ist der Titel von Wensierski, Die verbotene Reise. Dieses Buch beschreibt die unglaubliche Geschichte von zwei Ostberliner Studenten, die im Sommer 1987 ins große Abenteuer aufbrechen. Man muss sich vorstellen, es ist noch zu Zeiten der DDR. Eigentlich in meinen Vorstellungen konnten die Bürger der DDR so gut wie gar nicht reisen. Aber diese beiden fälschen eine Einladung aus der Mongolei und erhalten so Visum und Pass für eine Reise nach Ulaanbaatar. Eben auch ein kommunistischer Wegbegleiter, deshalb noch möglich. Wochenlang durchstreifen sie die faszinierende Weite des Landes, als sie endlich in Ulaanbaatar angekommen sind, und machen sich dann sogar auf über die Grenze nach China und stehen schließlich in Peking vor der westdeutschen Botschaft. Das wäre ihre Möglichkeit, in den Westen zu gelangen. Und da trennen sich dann die Wege. Einer von den beiden kehrt zurück in die DDR und der andere lässt sich wirklich in der Botschaft ein Visum geben und reist in den Westen. Das alles kurz vor dem Mauerfall. Aber es ist unglaublich, was diese beiden auf dieser Reise erleben. Es ist einmal ein sehr schöner Reisebericht, aber auch was dahinter steckt, dass man immer vor einer Entscheidung steht, im Nachhinein sieht, ob den Weg, den man einschlägt, dann der richtige war, aber man hat die Wahl und auch wenn etwas fast unmöglich erscheint, es kann gelingen. Also ganz beeindruckendes Buch, muss ich sagen. Diese kleine Geschichte hat der Autor ausgegraben. So muss man das wohl nennen. So, und zum guten Schluss, das dritte Buch, das mich in diesem Jahr beeindruckt hat und über die Lektüre hinaus beschäftigt hat, ist der Titel von Tim Marshall, Die Macht der Geografie. Das ist ein Sachbuch über Geopolitik, müsste man das nennen. Der Untertitel ist so wunderbar einfach, aber auch erklärt umfassend das, womit sich Marshall auseinandersetzt. Und zwar heißt das, wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. Und das finde ich wirklich faszinierend. Er zeigt sehr deutlich, dass im Grunde genommen alle Regierungen den Zwängen der Geografie unterliegen, was man sich vielleicht gar nicht so bewusst macht, wenn man Nachrichten hört aus aller Herren Länder, wo über Konflikte berichtet wird. Aber gerade diese Geografie, sprich Berge, Ebenen, Wasser, Sand, Eis, die setzen den Entscheidungsspielräumen der Regierenden immer wieder Grenzen. Er macht das am Beispiel Russland klar. Da hatten alle Staatschefs, egal ob Peter der Große, Stalin oder Putin, dieselben geostrategischen Probleme. Die meisten Häfen sind die Hälfte des Jahres zugefroren und die nordeuropäische Tiefebene, die sich von der Nordsee bis zum Ural zieht, ist flach. Jeder kann dort einmarschieren. Und was das bewirkt oder auch im Selbstverständnis bewirkt, das führt also Tim Marshall wunderbar anschaulich und aber auch spannend aus in seinem Buch. Und es handelt also nicht nur von Russland, sondern es geht über China, USA, Europa, Afrika, Lateinamerika, Nahe Osten, die Arktis. Immer wieder zeigt er, dass die Geografie, das Handeln von Staaten ganz stark beeinflusst, sowie strategisch wie ökonomisch. Und welche politischen Entscheidungen oder auch vielleicht auch Fehlentscheidungen sich daraus ableiten, das ist also wirklich richtig, richtig spannend und man versteht auch viel mehr oder man bekommt auch selber einen Blick dafür, wo sich die nächsten Konfliktzonen auftun werden. Allein wenn man sich, wie gesagt, mal mit der Geografie, mit den Gegebenheiten der einzelnen Länder vor Ort beschäftigt. Also alleine Bodenvorkommen, Wasserreserven, alles diese Dinge, die da mit reinspielen. Also da kann man selbst als Laie fast schon sagen, da kann man sich schon vorstellen, wo eine Entwicklung hingehen kann, wenn eben nicht politisch von verschiedenen Seiten aus gegengesteuert wird. Also für mich ein sehr erhellendes Buch für alle, die sich für politische Zusammenhänge abseits vielleicht der normalen Berichterstattung interessieren. Sicher eine lohnende Lektüre.
Hallo, ihr lieben Zuhörer des Kiekbook Podcast. Hier ist eure Sina und ich wurde gebeten, meine Highlights aus diesem Jahr kurz zu benennen. Da habe ich mir drei Bücher ausgesucht. Ein Buch kennt ihr schon, das hatte ich schon mal besprochen. Und zwei, die mich jetzt erst vor kurzem sehr begeistert haben. Genau, ich habe heute mit dabei ein Bilderbuch von Michael Engler. Humboldt und Buffon. Das ist ein Pinguin und ein Wal. Das Buch ist im Boje Verlag erschienen, kostet 14,90 Euro und ist für neugierige Kinder ab 4 Jahre. Ich habe das erst vor kurzem mir angeguckt und ich fand das ganz zuckersüß und bezaubernd. Da geht es um den kleinen Pinguin Humboldt und wie jeder andere Pinguin lebt er in der Arktis. Und sammelt dort ganz viele Steine und ist dann Teil einer großen Pinguinfamilie. Und er hat immer die ganz besonders tollsten Steine, weil er sich so viel Mühe gibt und immer nur da guckt, wo andere nicht gucken. Und halt immer sucht und sich Mühe gibt, die Steine auch auszugraben. Ja, und eines Tages träumt der kleine Pinguin, dass es auch eckige Steine gibt. Und der Frau sagt er sich, wenn ich davon träume, dann muss es doch auch eckige Steine geben. Ja, und das sagt er natürlich auch seinen Pinguinenfreunden und die wenden sich voll entsetzt von ihm ab und sagen, das geht doch gar nicht, eckige Steine, das gibt es nicht, kann es nicht geben. Ja, und dann ist der kleine Pinguin so traurig, dass er ans Wasser geht und dort taucht dann der Wal Buffon auf und er erzählt ihm seine Geschichte und der Wal sagt, es gibt nichts, was es nicht gibt auf diesem Planeten. Und ich glaube, ich habe auch schon mal einen eckigen Stein gesehen und bietet ihn an, ihn mitzunehmen auf eine große, lange, spannende Reise. Und der kleine Pinguin traut sich erst nicht und er sagt Buffon, nur wer sagt, ich kann nicht, der kann auch nicht. Ich fand diesen Satz so toll, weil das zu Mut anregt und zu Selbstvertrauen, aber auch das ganze Buch anregt zu Toleranz und Mitgefühl, nicht immer alles gleich zu verurteilen, sondern auch erstmal zu gucken, ob es geht oder nicht geht. Das ist ganz toll illustriert und hat viel Spaß gemacht, das durchzulesen. Das kann ich mir sehr gut zum Vorlesen vorstellen. Und was die dann auf ihrer Reise erleben und dass es auch noch vielleicht noch weitere Reisen geben könnte. Davon möchte ich jetzt nicht so erzählen, denn es soll ja auch selber Spaß machen, da reinzugucken. Und vor allen Dingen ist das wirklich wunderbar geeignet für Familien, oder besser gesagt für die Eltern dann zum Vorlesen für ihre kleinen Kinder. Und die Bilder sind toll und regen auch die eigene Fantasie an. Und ja, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Eine wärmste Empfehlung meinerseits. Weiterhin habe ich dabei eines meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr, wie gesagt, habe ich schon mal besprochen. Das ist von Claire Poley, Montags bei Monika, ist im Goldmann Verlag erschienen, kostet 16 Euro und hat mir wirklich weiterhin so gut gefallen, dass ich es hier nochmal erwähne. Es ist eine tolle, spannende Geschichte über Aufrichtigkeit im Leben. Es spielt in einem Café, in Monikas Café. Und dort findet Monika ein Notizbuch und das hat Julian hinterlassen. Und da steht ganz groß Projekt Aufrichtigkeit. Und der erste Satz ist von Julian, ich bin einsam. Und damit beginnt die Geschichte. Dieses Buch wandert von Hand zu Hand und letztendlich bildet sich eine Gemeinschaft von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und mir hat das Buch so unglaublich gut gefallen, aus dem einfachen Grund, jeder Mensch trägt eine Fassade mit sich herum und man weiß gar nicht genau, ob andere Menschen einen wirklich kennen. Und das fand ich ganz spannend, dass es auch gut ist, ehrlich zueinander zu sein und seine Probleme vielleicht miteinander zu lösen. Warmherzige Charaktere, ich habe mitgelacht, mitgelitten. Wie gesagt, hatte ich schon mal besprochen und es gefällt mir weiterhin so gut. Wärmste Empfehlung von mir. Und natürlich habe ich wieder ein Jugendbuch mit dabei. Das habe ich auch eben erst vor kurzem gelesen und hat sich trotzdem als einer meiner Highlights mit in diesem Jahr rausgestellt. Ist von einer deutschen Autorin, Kira Groh heißt sie, und ist das zweite Jugendbuch, was sie geschrieben hat. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es sie gibt. Mir ist das so zufällig in die Hände gefallen. Und ihr erstes Buch heißt Sicherheit ist eine verdammt fiese Illusion. War wohl auch hoch gelobt. Und ich habe gelesen, mein Leben als lexikalische Lücke. Und auch das fand ich ganz, ganz toll. Nicht auch das, ich habe da eher nur das eine gelesen. Mein Leben als lexikalische Lücke. Um was geht es? Es geht um Ben und Jule. Und beide fühlen sich, würde ich mal sagen, nicht unbedingt wohl in ihrer Haut und oft auch nicht zugehörig in ihrem Leben. Ben macht ein Praktikum im Frankfurter Krankenhaus und hat halt Angst, dass er es nie schaffen wird, Blut abzunehmen oder ein cooler Typ zu werden. Und vor allen Dingen will er nur aus der beengten Wohnung seiner Familie ausbrechen, aus allen Vorstellungen und Werten. Und Jule findet auch kein Gehör und auch kein Verständnis. Ihre Eltern haben wenig Interesse daran, dass sie sich für vegane Ernährung interessiert, Freitagsdemonstrationen toll findet oder halt Antirassismusplakate aufhängt. Und sie möchte halt was im Leben bewirken und in unserer Gesellschaft und für Veränderungen sorgen, die so dringend notwendig ist. Ja, und die beiden begegnen sich und deswegen wird ihr Leben sehr viel aufregender, bunter, kontroverser. Und ich glaube, das hat viel mit Selbstfindung zu tun, was mir gut gefallen hat. Die beiden Charaktere sind mir sehr nahe gegangen. Ich konnte das alles sehr gut nachvollziehen. Es ist authentisch, es ist zeitgemäß. Sie hat eine sehr tolle Schreibweise, die von Humor und Intelligenz geprägt ist. Also man konnte sehr viel schmunzeln, nachdenken und vor allen Dingen der Lesefluss ist so toll, dass man nicht aufhören möchte. Man möchte unbedingt weiterlesen, gucken, wie es weiterläuft. Manchmal muss man auch mal eine Pause einlegen, um zu gucken, hat man jetzt auch nichts verpasst? Genau, und vor allen Dingen muss man halt dazu sagen, dass sie auch Worte hinzufügt, die man vielleicht gar nicht so unbedingt kennt aus anderen Sprachen und deren Bedeutungen. Also sie hat ein ganz tolles Buch geschaffen und ich empfehle das wärmstens. Ist für Teenager ab 14 geeignet. Es ist aber nicht nur ein Buch für Teenager. Also auch hier kann ich nur sagen, zugreifen, hat Spaß gemacht zu lesen. Ich denke, das war's. Ich habe 3 Tipps dabei gehabt und wünsche euch somit von meiner Seite ein wunderschönes, fröhliches Weihnachtsfest und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Hallo liebe Podcast-Zuhörer, hier ist Nina und auch ich möchte, wie meine Kollegin, gerne mit euch meine Lieblingsbücher aus dem Jahr 2021 gerne mit euch teilen. Mein Jahr fing tatsächlich literarisch gesehen sehr gut an, denn es handelt sich dabei auch direkt um mein erstes Lieblingsbuch, beziehungsweise handelt es sich dabei um eine Reihe, die Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Und zwar sind das drei Thriller von Ragnar Jonasson, und zwar die Reihe Dunkel, Insel und Nebel, die quasi die Trilogie von Hulda Hermannsdottir bilden. Das Faszinierende an dieser Trilogie ist, dass sie rückwärts erzählt wird, was mich unglaublich begeistert hat. Es handelt sich dabei um Island-Thriller. In dem ersten Teil geht es quasi um einen Cold Case, den Hulda Hermannsdottir lösen muss. Und zwar ist bei ihr die Situation so, dass sie sich gerade auf ihren wohlverdienten Ruhestand freut. Ihr bis dato noch Chef bei der Polizei hat nicht mehr wirklich Verwendung für sie, weiß nicht mehr so richtig, wie er sie jetzt noch großartig beschäftigen soll. Und dementsprechend darf Hulda sich einen von den Cold Cases quasi aussuchen, an dem sie jetzt noch den Restzeit ihrer ja polizeilichen Arbeit damit dann verbringen darf, diesen Fall dann halt zu lösen, sofern er denn gelöst werden kann. Es ist nicht umsonst ein Cold Case. Bei einem Cold Case handelt es sich um einen Fall, der halt nie wirklich gelöst wurde und der dementsprechend unvollendet ad acta gelegt wurde. Und Hulda widmet sich jetzt dort einer Ermittlung um eine junge Frau, die in Island eingebürgert werden sollte und die dann auf mysteriöse Weise verschwunden bzw. ermordet worden ist. Und ja, wie gesagt, Cold Case, es wurde nie geklärt, wer hat sie ermordet und warum und was genau ist in dieser dramatischen Nacht, in der sie verstorben ist, überhaupt passiert. An Dunkel hat mir halt auch wirklich sehr gut gefallen. Also im Allgemeinen, Ragnar Jonasson schafft es, ein wunderbares Ambiente in dieser Trilogie wirklich zu schaffen. Es ist alles wirklich sehr düster, sehr kalt vor allem auch, was natürlich auch sehr passend ist für die isländische Landschaft, gerade auch im Winter, in denen die Bücher dann auch spielen. Genau. Also, wie gesagt, An Dunkel hat mir dann auch noch sehr gut gefallen, da die Geschichte von Hulda Hermannsdottir halt rückwärts erzählt wird, hat man hier quasi schon das Ende von ihr. Was eigentlich denkt man, okay, es sollte nicht funktionieren können, weil man weiß ja schon am Ende, was mit der guten Dame dann passiert, also warum dann noch die beiden in dem Sinne Vorgänger lesen, die ja eigentlich danach erst erscheinen, aber es funktioniert und es ist großartig, einfach weil man dann im zweiten und dritten Teil bei gewissen Andeutungen schon merkt, nein, Hulda, das wird nicht passieren und nee, auf dich kommt leider noch etwas sehr Grauenvolles zu. Und genau damit schafft es Ragnar Jonasson dann noch eine wirklich hervorragende Spannung aufzubauen durch die gesamte Trilogie. Der zweite Teil, Insel, handelt von einer Gruppe aus vier Jugendlichen, die sich beziehungsweise jungen Erwachsenen, die gemeinsam Urlaub machen auf einer kleinen isländischen Insel noch. Und von denen kehren aus diesem Urlaub allerdings nur drei wieder zurück. Dieser Roman spielt dann tatsächlich zu Huldas ich sage jetzt mal Höhepunkt in ihrer Karriere. Und der letzte Band, Nebel, handelt von einer kleinen abgelegenen Hütte, in der ein älteres Paar lebt und die an Weihnachten auf einmal unvermittelt Besuch von einem Fremden bekommen, der bei ihnen Zuflucht sucht. Denn genau an Weihnachten, es ist Island, es ist Dezember, es ist alles verschneit, der Schnee wütet draußen umher, das kleine Bauernhaus ist total abgelegen. Niemand kommt mehr wirklich vorbei und dieses Paar wundert sich halt, wer ist jetzt dieser Fremde und warum sucht er jetzt Zuflucht bei uns? Und na, man unterhält sich halt in dieser abgelegenen Situation und das ältere Paar merkt immer wieder, okay, was uns dieser Fremde hier erzählt, warum er sich jetzt ausgerechnet an Weihnachten hier draußen im Schnee rumtreibt, in diesem abgelegenen Ort. Das ist schon alles sehr merkwürdig und das stimmt auch alles nicht so ganz. Es passt irgendwie alles nicht zusammen. Und mitten in der Geschichte und immer mehr zum Ende merkt man, okay, hier stimmt aber auch wirklich etwas nicht, aber nicht unbedingt mit dem Fremden, der das Haus betreten hat, sondern vielleicht auch mit den anderen beiden Personen. Und man stellt immer mehr in Frage, okay, wer erzählt hier jetzt überhaupt noch die Wahrheit? Und kann man diesen Personen eigentlich überhaupt allen so trauen, wie sie einem ihre Geschichte erzählen? Also war wirklich eine sehr interessante Trilogie, die ich jedem wärmstens empfehlen kann. Es ist jetzt auch ein neuer Band erschienen, Frost heißt der. Handelt nicht mehr von Hulda Hermannsdottir, gehört aber auch mit in die Reihe, spielt quasi nach Dunkel, sagen wir es mal so, da Dunkel ja eigentlich das Ende ist. Man kann Frost unabhängig von der Hulda Hermannsdottir Trilogie lesen, ist aber natürlich auch sehr zu genießen, wenn man die Trilogie kennt. Da auch noch mal ein kleiner Tipp meinerseits. So, jetzt habe ich schon mit einer Trilogie gestartet. Ihr bekommt aber trotzdem noch zwei weitere Lieblingsbücher von mir. Und zwar habe ich dieses Jahr noch Das wandelnde Schloss gelesen von Diana Wynne Jones. Und es gehört auch jetzt schon zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Das wandelnde Schloss kennt man vielleicht auch durch die Studio Ghibli-Verfilmung. Ist ein verfilmter Anime, der auch wirklich wunderbar umgesetzt wurde, sich allerdings doch sehr von dem Buch unterscheidet. In das Buch, muss ich sagen, hatte eine gewisse, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, dass es sich so vom Film unterscheidet. Irgendwie, es ist eine sehr gute Filmumsetzung auf jeden Fall, aber die sind doch sehr verschieden. In dem Buch geht es auf jeden Fall um Sophie. Sophie ist die älteste Schwester von dreien und der ältesten Schwester ist es quasi bestimmt, dass sie scheitern sollte, wenn sie sich dazu entschließen sollte, in der weiten Welt ihr Glück zu suchen. Sophie tut dies natürlich, sie sucht in der weiten Welt ihr Glück und ob sie jetzt letzten Endes scheitert oder nicht, überlasse ich euch. Es kommt auf jeden Fall vor, dass sie den Zorn einer finsteren Hexe auf sich zieht, nämlich der Hexe aus der Wüste. Und diese Hexe verwandelt Sophie in eine sehr alte, sehr betagte Dame. Und Sophie muss es jetzt irgendwie schaffen, den Fluch von sich wenden zu können. Was sich allerdings als sehr schwierig gestaltet, denn sie kann niemandem von dem Fluch erzählen. Und wie will man Hilfe erhalten, von einem Fluch erlöst zu werden, wenn man niemandem davon erzählen kann? Ja, auf jeden Fall, Sophie versucht es natürlich trotzdem, was bleibt ihr auch anderes übrig, und sucht Zuflucht und Hilfe bei dem Zauberer Howl. Der Zauberer Howl ist auch ein bisschen in Verruf geraten, denn er hat den schlechten Ruf, Mädchen ihre Herzen zu stehlen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie dann auch zu fressen. Ja, auch ein sehr nettes, sehr nette bildliche Veranschaulichung. Ja, sie sucht auf jeden Fall jetzt Zuflucht bei ihm, kommt in seinem wandelnden Schloss an und stellt sich dort quasi selbst als Putzfrau ein und hält das Haus oder eher das Schloss ordentlich sauber. Und ja, mehr möchte ich euch darüber eigentlich auch nicht genau verraten, denn dieses Buch ist wirklich ein Abenteuer für sich, was man auf jeden Fall selbst erlebt haben sollte. Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Buch, gehört mit zu meinen Lieblingsbüchern und auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits an euch. So, und mein letztes Lieblingsbuch aus diesem Jahr war eine kleine Überraschung. Und es gehört jetzt auch nicht unbedingt zu den Büchern, die wir hier unbedingt verkaufen, die wir natürlich bestellen können, aber die wir nicht vorrätig haben, denn mein absolutes Lieblingsbuch aus diesem Jahr ist der Yu-Gi-Oh! Massivband Nummer 1, der im Oktober jetzt endlich rausgekommen ist und den ich innerhalb von 3 Tagen durchgesuchtet habe. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch schneller durchbekommen, aber ich wollte mir ganz gerne Zeit damit lassen. Yu-Gi-Oh! Ein Manga, der bei Carlsen erschienen ist und der um 2015 oder 2016 komplett stillgelegt wurde. Also den gibt es nicht mehr. Und nach etlichen Bitten von Fans hat Carlsen sich jetzt dieses Jahr doch dazu entschieden, endlich mal diesen Manga als Massivband rauszubringen. Und viele Fans haben sich gefreut, mich mit eingeschlossen. ja, es war die größte Freude, buchmäßig gesehen in diesem Jahr für mich. Aber worum geht es? Also, in dem Manga Yu-Gi-Oh! Geht es um Yugi Moto, der nicht sehr viele Freunde hat, sehr recht kleinwüchsig ist, auch für sein Alter, aber das kommt noch, er wächst noch über sich hinaus, er ist sehr schüchtern, ein sehr ruhiger Junge und er bekommt von seinem Großvater irgendwann das Millenniums-Puzzle geschenkt. Ein Puzzle, das noch nie jemand gelöst hat. Und Yugi schafft es aber tatsächlich, dieses Puzzle zu lösen und derjenige, der es halt schafft, dem wird ein Wunsch gewährt. Und Yugi wünscht sich, endlich Freunde zu haben. Sein Wunsch wird erfüllt. Nicht nur, weil in dem Puzzle der Geist eines 5000 Jahre alten Pharaos lebt, der von da an Yugis Körper mit ihm teilt, sondern auch dadurch, dass er wirklich Freunde auch in seiner Schule dann noch gewinnt, in Form von Anzu, die in der Anime-Serie Thea heißt. Dann gibt es noch Yonoshi, auch als Joey bekannt, und Honda, den man, wenn, als Tristan kennt. Ja, und gemeinsam erleben die vier, beziehungsweise 5 mit dem Pharao dann noch, einige Abenteuer. Denn in Yu-Gi-Oh! Geht es auch um das wohl mittlerweile sehr bekannte Spiel Duel Monsters, welches zu Anfang der Anime-Serie des Mangas noch gar nicht so thematisiert wird, aber das kommt in den Folgebänden dann noch. Der Manga beschäftigt sich dann auch hauptsächlich mit Duel Monsters und mit ägyptischer Mythologie und deswegen auch die alte Seele des Pharaos, denn es ist noch nicht allzu viel bekannt über diesen Pharao. Man kennt seinen Namen nicht, er hat auch sein Gedächtnis komplett verloren, man weiß nicht, okay, was hat er wirklich so erlebt, wer genau ist er jetzt, und darum geht es quasi in dem Manga. Herauszufinden, wer ist der Pharao und warum ist er in diesem Puzzle eingesperrt. Und natürlich geht es auch sehr stark um das Thema Freundschaft, gerade auch dargestellt durch Yugi, seine Beziehung zum Pharao und zu seinen anderen 3 Freunden aus der Schule. So, das waren meine Lieblingsbücher aus diesem Jahr. Ich hoffe, es waren vielleicht noch ein paar Empfehlungen für euch dabei. Und damit wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön Weihnachten und wir hören uns dann im nächsten Jahr.
Hallo, willkommen zu meinem letzten Kickpot-Podcast in diesem Jahr. Ich bin die Annette und dieses Mal soll es um die Lieblingsbücher, meine Lieblingsbücher des vergangenen Jahres gehen. Und bei dem Thema kommt mir im Grunde ganz spontan der neue Titel von Juli C. über Menschen aus dem Luchterhand Verlag in den Sinn. Das kann schon auch an der entspannten Urlaubssituation gelegen haben, dass ich sofort in der Geschichte drin war und ich unbedingt wissen wollte, was es mit dieser jungen Frau, die da von Berlin ziemlich frustriert in die brandenburgische Pampa zieht, was es mit der auf sich hat und was sie da erlebt. Und es war alles so sehr realitätsnah, so habe ich es empfunden. Und es war für mich unheimlich spannend, was sie da, mit welchen Menschen sie da zurechtkommen muss und was passiert, wenn du da in der Pampa wohnst und du musst einkaufen, hast aber kein Auto. Was passiert, wenn du einen Riesengarten mit einmal hast, willst ein Gemüsebeet anlegen, aber du hast keinen Rasen mehr. Also alles solche Sachen. Und welche Menschen tauchen da auf und was haben die für Befindlichkeiten miteinander? Für mich super spannend und ja, eins von meinen absoluten Lieblingsbüchern und war ja auch zu Recht lange Zeit auf der Bestsellerliste. Aber das tut eigentlich auch nichts zur Sache. Super Buch, kann ich immer nur weiterempfehlen. Der zweite Titel, der mich sofort vom ersten Satz angekriegt hat, ist das Buch von Benedict Wells, Heartland, aus dem Diogenes Verlag. Und der erste Satz, ja, so soll es auch eigentlich sein, der war schon direkt so ein Schlag ins Gesicht, denn der heißt, in diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Und im Grunde steckt in diesem ersten Satz schon die ganze Essenz der Geschichte. Sie ist Spoiler und Plot zugleich und es ist einfach, ja, dieser junge Mann, der in diesem Sommer seine erste schöne Liebe erlebt und gleichzeitig Abschied von seiner Mutter nehmen muss. Es hat mich sehr, sehr bewegt und es berührt und es war einfach, wow, nicht einfach sehr, sehr ans Herz gehend. Das dritte Buch ist im Grunde ein Kinderbuch, offiziell empfohlen für Kinder ab 9 Jahren. Aber ich denke, jeder Erwachsene, der das einem Kind vorlesen möchte, sollte erstmal selber einen Blick reinwerfen. Es ist das Buch von Rose Lagerkranz und heißt Zwei von jedem, erschienen im Moritz Verlag. Das ist ein unglaublich sensibler Text, der die Geschichte von zwei Kindern erzählt. Es sind Eli und Luli. Das sind der Anfang der Geschichte begleitet die beiden durch ihre Kindheitstage. Diese Kindheit ist geprägt von Armut, aber auch von sehr, sehr vielen fröhlichen Stunden. Und jetzt endlich ist da schon der Grundstein für die Liebe der beiden gelegt. Tatsächlich müssen sie sich als Jugendliche trennen. Luli hat einen etwas vermögenderen Vater und sie wandert in die USA aus. Und Eli als Jude wird deportiert und kommt nach Auschwitz und dann nach Bergen-Belsen. Er überlebt und beginnt dann als Erwachsener nach Luli zu suchen. Das ist eine sehr intensive Suche, immer auch wieder von Rückschlägen geprägt. Aber sie finden sich. Sie finden sich und das ist auch das, was in diese unglaubliche Hoffnung und Zuversicht dieses Buch ausstrahlt. Es ist es basiert auf wahren Erzählungen der eigenen Familie von Rose Lagerkranz und ist im Grunde so ein familienumfassendes Projekt geworden, weil ihre Tochter Rebecca Lagerkranz zu dieser Geschichte wunderschöne Illustrationen geschaffen hat. Es ist ein sehr, sehr bewegendes, sehr aufrührendes Buch und es ist für Kinder, also aber auch für Erwachsene, weil es einfach dieses Thema Verfolgung, Holocaust, aber auch Liebe und Freundschaft in einer wunderschönen Weise behandelt. Einfach für alle. Alle sollten mal da reinschauen. Das letzte Buch, ein ganz, ganz anderes Thema und noch gar nicht so lange auf dem Markt, aber für mich als alten Beatles-Fan ein unbedingtes Must-Have. Das ist das neue Buch von Paul McCartney, die Lyrics in dem Beck Verlag erschienen. Für jeden Beatles-Fan, vielleicht auch für andere, einfach eine Fundgrube an Kleinigkeiten, an Details, die vielleicht so noch gar nicht bekannt waren. Und wenn, dann sind sie in einem anderen Zusammenhang wieder unheimlich schön anzuschauen. Es ist ein grandioser Prachtband und muss dieses Jahr unbedingt sein. Ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage, ein gutes neues Jahr und bis dahin. Tschüss!